Was sagst du, wie tun jetzt Tischrücken? Und er bewegt sich tatsächlich. Es ist ein ganz einfacher, normaler Trick. Aber die Leute, die das jetzt erleben, die gehen raus und denken, Mensch, das müsste ich auch mal probieren. Das müsste ich auch mal probieren. Jetzt fangen sie tatsächlich an, experimentieren, Tischrücken und kommen so in Glauben Satans. Also er selbst hat einen Trick angewendet, aber er hat die Lust geweckt und hat so getan, als ob, jetzt meinen manche das harmlos und tun, und jetzt sitzen sie drin in der Tinte. Warum? Ich möchte es da zeigen an einer Skizze, was jetzt die das biblische Prinzip letztlich von Okkultismus ist. Im Psalm 121, Vers 1, da wird so dieses Sehnen des Menschen ausgedrückt, der da sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und ein schönes Bild, liebe Freunde, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da möchte einer ausdrücken, ich möchte übernatürliche Hilfe. Und ich würde jetzt behaupten, dass das eine Sehnsucht eines jeden Zeitgenossen ist, eines jeden Menschen. Er weiß, er will nicht Spielball blinder Zufälle sein. Er kommt mit Sinnlosigkeit nicht zurecht. Und ein Mensch sehnt sich eigentlich um Bewahrung, um etwas Höheres, das ihn leitet, führt. Woher kommt mir Hilfe? Das ihm hilft, mit seiner Existenz überhaupt fertig zu werden. Woher kommt mir Hilfe? Übernatürliche Hilfe, nicht praktische Hilfe. Darum geht es jetzt nicht. Ja, nicht, dass ein Freund von dir dein Auto reparieren soll, sondern woher kommt mir übernatürliche Hilfe? Und die biblische Antwort, die lautet, Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da ist jetzt Gott und sagt, übernatürliche Hilfe. Ich bin der, der überdimensional ist, der, ist nicht, der nicht in eure Dimensionen eingebunden bin. Ich möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Das wissen wir, das ist ja Kern vom Evangelium. Da ist also das Angebot Gottes. Die obere Hälfte hier, da ist Gott, das Angebot Gottes. Und wir wissen, das Angebot Gottes an uns ist Jesus Christus, der das Problem gelöst hat, der Schuld, am Kreuz von Golgatha. Und jetzt sagt Gott, schau, das biete ich dir an. Das ist eine übernatürliche Hilfe, dass jemand für meine Schuld, für meine Sünden stirbt. Das kann kein anderer. Das kann kein Mensch. Das kann nicht einer, der selbst Dreck am Stecken hat, für einen anderen sterben, der auch Dreck am Stecken hat. Ja? Das Angebot Gottes. Und wir wissen doch, liebe Freunde, wie komme ich in den Genuss dieses Angebots Gottes, dieses Angebots Jesu, der mir seine Vergebung darreicht, anbietet, durch Vertrauen. Also der Unter, das soll der Mensch sein. Da ist das Angebot Gottes. Der Mensch setzt sein Vertrauen darauf. Es ist gut, wenn man selbst weiß, worauf vertraue ich denn. Man kann sich auch mal die Frage stellen, wenn du jetzt vor Gott stehen würdest und Gott wird zu dir sagen, du, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Das ist ein gutes Beispiel. Dann kann man sich nämlich prüfen, worauf setze ich mein Vertrauen? Wenn ich ihm antworten würde, ja, ich habe halt versucht, Christ zu sein, dann würde er mir zeigen, wo ich oft versagt habe, oder? Oder wegen meiner Gebete, weil ich mich angestrengt habe, dann würde er mir auch da die Augen öffnen und sagen, nee, nur mit einer Schuld kannst du nicht in den Himmel eingehen. Und wir wissen, letztlich gibt es nur eine Antwort, dass ich sage, nee, ich kann überhaupt nichts vorweisen. Ich habe überhaupt nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Aber das, was Jesus für mich getan hat, das genügt. Dadurch setze ich mein Vertrauen allein auf das, was Jesus Christus für mich getan hat. Und dieses Vertrauen, das schafft jetzt Gemeinschaft. Das eröffnet mir den Weg zum Vater. Ich denke, das Prinzip ist uns sehr klar. Und schaut, das ist ein grundsätzlich geistliches Prinzip. Da ist ein Angebot. Ich verlasse mich darauf. Mit anderen Worten, ich investiere Vertrauen. Und die beide, das schafft Gemeinschaft. Das schafft Gemeinschaft. Das ist natürlich eine schöne Botschaft, dass ich aufs Angebot Gottes eingehen kann. Und genau das gibt es jetzt auch in negativer Weise, liebe Freunde. Und das ist das Prinzip vom Okkultismus. Da ist auch der Mensch, der sagt, woher kommt mir Hilfe? Jetzt kommen, ich möchte so sagen, teuflische Antworten. Oder Hilfsangebote Satans. Das Prinzip von Okkultismus, liebe Freunde, ist, dass ich übernatürliche Hilfe oder Offenbarung erwarte, außerhalb von Gott. Deshalb die Pfeile, die kommen alle von der Seite. Ja? Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Erstens, Glücksbringer wie Maskottchen, zum Beispiel mitgeführte Tiere oder Gegenstände bei Sportmannschaften, Hufeisen, Schornsteinfeger, Sternschnuppe, Amulett, Daumenhalten, Talisman und was da alles gibt. An sich sind doch das belanglose Sachen. Und manch einer sagt, ach, was die Christen da haben, oder? Ist doch egal, ich habe mein Kaminfeger da im Auto hängen. Oder mein Hufeisen vorne in der Kühlerhaube bei Mercedes. Ich glaube ja nicht so dran. Aber sag mal ein, ja, du nimmst doch weg. Vielleicht könnte man es doch Glück bringen. Könnt ihr mir erklären, warum das intelligente Menschen, zum Beispiel der Sportclub 1. FC Köln, immer eine Ziege mitführen bei jedem Spiel, was sie machen? Immer ein Geiß. Die haben sogar eine Sondergenehmigung damals bei der BSS-Gefahr erwirkt vom Gesundheitsministerium, dass sie ihre Ziege mitführen dürfen. Wenn sie die immerhin dem gegnerischen Tor aufstellen würden und die meckert oder stinkt und dadurch den gegnerischen Tormann verunsichert, das wird die verstehen, das ist der Logik. Aber was ist das? Die vertrauen darauf, die hoffen, die denken, das ist ihr Maskottchen. Die Geiß ist ja Geiß, wisst ihr, die Geiß selbst, die ist nicht okkult. Ja, von der Ziegenmilch würde die trinken und hätte kein Bedenken, dass sie okkult belastet werden wird. Sondern das Problem ist das Vertrauen. Die Leute schenken diesem übernatürlichen Angebot Vertrauen und das gibt Gemeinschaft. Aber jetzt nicht mit Gott, sondern mit dem Gegenspieler Gottes. Wir werden morgen früh das biblisch gründlicher noch betrachten, was die Bibel jetzt sagt. Was sind das überhaupt, Dämonen? Und wie wirken die? Was sagt uns die Bibel da überhaupt, ja? In der unsichtbaren Welt? Was läuft da denn eigentlich ab? Aber jetzt geht es nur mal ums Prinzip. Also, der Gegenstand selbst ist nichts. Ein Hufeisen ist aus Eisen. Aber vorne am Mercedes dran, das heißt, ich vertraue darauf, dass dieser Glücksbringer mir übernatürliche Hilfe erbringen kann. Und dieses Vertrauen, sagt Bibel, außerhalb von Gott, das ist Sünde. Und das öffnet okkulten, dämonischen Kräften Tür und Tor. Das gibt Gemeinschaft. Weitere Beispiele, es gibt auch der Unglücksbringer. Wenn ihr also, ich würde sagen, 90% der Hotels, wo ich als absteige, wo ich ein Seminar habe, dann hast du das Hotelzimmer 14 oder 15, dann zählst du Nummer 11, Nummer 12, Nummer 14. Zimmer 13 gibt es nicht. War auch schon in etlichen Hotels, da hat es kein 13. Stockwerk gegeben, ja? Nach 12 ist 14 gekommen, weil da will niemand rein. Es ist das Gleiche, da erhofft man jetzt nicht Hilfe, sondern da befürchtet man was Negatives in übernatürlicher Weise. Viele Leute bleiben Freitag den 13. daheim, weil sie Angst haben. Und es ist genauso, das schafft Gemeinschaft. Das ist ein Irrvertrauen. Schwarze Katzen, was da alles gibt. Ich habe gesagt, entweder Hilfe oder Offenbarung. Das ist auch übernatürliche Offenbarung. Wahrsagerei, Kartenlegen, Astrologie, Bleigießen. Da geht einer zu, ja?
Ganz kurze Frage, wenn ich da beim Bleigießen, das haben wir ja früher als Kind mal gemacht. Es ist da aber jetzt die Einstellung wichtig. Wir haben nicht vertraut auf das, was da rauskam. Das war für uns Spielerei. Was soll da dann jetzt gefährlich dran sein? Das wollte ich mal wissen.
Also ich habe da nur die Dinge genannt, die klassisch natürlich auffasst werden. Das klassische Bleigießen heißt, da wird Blei gegossen und aus diesen Formen tut dann der Kundige dir die Zukunft vorhersagen.
Ach so.
Ja? Und jetzt vertraut da einer drauf, wie zum Beispiel bei Kartenlegen. Ja? Und jetzt kommt nämlich was Interessantes. Es wird ja oft diskutiert, auch in gläubigen Kreisen, ja, die Kartenlegerin, hat die was mit dem Teufel zu tun? Oder ist das nur so eine Scharlatanfrau? Liebe Freunde, der sich dahin wendet, für den spielt es keine Rolle. Denn nicht dann ist erst etwas okkult, wenn der auch mit dem Teufel im Bunde steht. Spielt überhaupt keine Rolle. Sondern in dem, dass ich mein Vertrauen darauf setze, ich möchte übernatürliche Zukunftsoffenbarung jetzt von der Frau, die mir die Karten legt. Ob die jetzt nur psychologische Tricks macht oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Für mich ist es Sünde. Ja? Das ist bei Horoskope genauso. Ja, ob da jetzt einer, der wirklich dämonisch beeinflusst ist, was niederscheint oder nicht, spielt keine Rolle. Mein Vertrauen darauf öffnet den dämonischen Wirken Tür und Tor. Mein Vertrauen schafft Gemeinschaft, unabhängig, wie stark der andere drin hängt oder nicht. Völlig unabhängig. Und deshalb können wir uns diese Frage da oft sparen. Ja, wie tief sitzt die Kartenlegerin mit dem Teufel im Bund oder nicht? Das interessiert an sich gar nicht. Ja? Für sie ist natürlich schon wichtig. Aber für mich, wenn ich mich da hinwende, ich mein Vertrauen, das ist die Sünde eigentlich. Das ist der Schlag ins Angesicht Gottes. Also Zukunftsoffenbarung. Was steht da noch? Übernatürliche Heilungen, wie Gesundbeter besprechen, Geistheiler. Da geht man schon mit dieser Erwartung hin. Nichts Natürliches, sondern eine übernatürliche Kraft soll da jetzt an mir wirken. Natürlich wirkt das dann. Denn durch Vertrauen wird Gemeinschaft geschaffen und deshalb kann Satan auch wirken. Praktische Beispiele kommen dann morgen. Heute Abend geht es mir nur um Prinzipien. Und da haben wir das hier beim vierten Punkt, liebe Freunde, allgemeine übernatürliche Offenbarungen, wie durch Tisch oder Gläser rücken. Das braucht von uns überhaupt niemand zu beurteilen, dieses Gläserrücken oder dieses Tischrücken, war das jetzt schon spiritistisch oder nicht. An dem Augenblick, wenn ich dabei sitze und mir übernatürliche Offenbarung erwarte, dann habe ich mein Leben schon geöffnet, dämonischen Wirken. Und dann ist leider so, dass dadurch, wenn so offene Türen sind, ich möchte so sagen, dann schreitet der Feind gerne hindurch. Ja? Dann kommt es auch zu übernatürlichen Manifestationen. Aber ob es dazu kommt oder nicht, spielt hier absolut keine Rolle. Sünde in jedem Fall. Uns öffnet Gemeinschaft. Ich möchte morgen da einige praktische Beispiele auch sagen. Da haben wir bewusste Kontakte, das ist eh klar, durch praktischen Spiritismus, Teufelsanrufung und so weiter. Das ist interessant, dass Bibel bei den okkulten Sünden, habt ihr euch vielleicht gewundert, dass das dort steht, Selbstliebe nimmt. Ja, also scheint es da ein Prinzip zu geben, dass Menschen derart an der Selbstliebe verhaftet sind, dass sie übernatürliche Hilfe dadurch erwarten. Und das letztlich ein Angebot ist. Ein Angebot außerhalb wieder von dem, was Gott uns anbietet. Und es da genauso zu Öffnungen kommen kann. Haben wir da jetzt noch was vergessen?
Ich hatte einen Punkt, da stimmt das nicht.
Schwarze und weiße Magie, automatisches Schreiben. Liebe Freunde, 6. und 7. Buch Mose hat mit den Mosebüchern überhaupt nichts zu tun. Es sind Bücher, wo Zauberriten geschrieben werden, letztlich ein sehr gotteslästerliches Buch, das nennt man nur 6. und 7. Buch Moses. Wer sich darauf einlässt, der macht seine Tür sperrangelweit auf für Satan und seine Dämonen. Es steht schwarze und weiße Magie. Manche sagen, ja du, weiße Magie ist doch gut. Also ich gehe zum Beispiel zur Kräuterfrau oder zu einer. Wir waren aber in Österreich, Gemeindeaufbauarbeit, betrieben, meine Frau und ich, vor 20 Jahren. Da war es gang und gäbe, da ist man zum Warzenmännle gegangen, wo es einen Warzen gehabt hat. Ja, und da hat sein Hokuspokus drüber gemacht. Das war doch eine weiße Magie. Tatsächlich, die Warze war dann weg. Das ist doch etwas Gutes. Und liebe Freunde, da müssen wir einfach wissen, schwarze und weiße Magie unterscheidet sich nur im Objekt der Wirkung. Weiße Magie will sogenannt was Gutes tun und schwarze Magie will zerstören, will destruktiv wirken. Aber die Quelle, die ist dieselbe. Also nur in der Richtung unterscheidet sich das. Aber es ist ja letztlich Kasperlespiel vom Teufel. Die Quelle ist dieselbe. Es ist eine übernatürliche Offenbarung, ein übernatürliches Erwarten von Hilfe außerhalb des Angebots Gottes. Und das gibt immer diese Gemeinschaft. Und das ist das Prinzip letztlich von Okkultismus. Und ihr seht, das ist was ganz anderes. Das kann einem ganz nah sein. Ja? Also auch bei Gläubigen. Ich habe meinen Vater erlebt, der war sehr in diesem okkulten Denken verhaftet. Und ein Zeichen davon ist, dass die Leute oft magisch denken. Ein Kennzeichen von magisches Denken ist, dass man glaubt, Materie sei beseelt. Das ist ein Zeichen davon. Animismus. Ja, am Animismus denkt man, Materie ist beseelt. Da ist zum Glauben kommen, der gute Mann.
Ganz kurz die Frage, heißt es auch, Pflanzen sind beseelt?
Das sagt der Animismus, ja.
Ja, also, ja,
aber nicht Bibel.
Ja, ja. Ich habe mal in meinem Garten jemand gehabt und dann die Pflanzen vertrocknet und dann hat die gemeint, den Wählen hat sie gegossen und immer so, da hört es auf, das denkt man ja aus. Also in meinem Alter hat die angefangen, das Zeug gießen zu wollen, und es zu dem und dem in einer Zeit.
Ja, ja.
Und mit diesem Wind geschmeißt in der Welt und so, und dann war die.
Ja, das ist animalisches Denken.
Ja,
so.
Ich habe so das im Nachbarn von uns auch mal gedacht, da ist ein Baum gefällt worden. Und das hat ja wirklich körperlich wehgetan. Übrigens, also mir hat es auch schwer, dass der Baum gefällt wurde, 30 Jahre wachsen und dann gefällt wurde.
Aber aus anderen Gründen.
Ja, weil er halt die Kinder nicht mehr spielen
darf. Eben.
Ja. Und das war aber so, es bedeutet, die hat es körperlich wehgetan. Die hat geweint, weil dieser Baum gefällt. Ist das dann auch so ein bisschen so Beziehung zu dem Baum?
Ja, ich glaube, das ist eine weitere Stufe oder andere Stufe. Eigentlich, das ist die Lehre vom Pantheismus. Die glauben, dass ja Gott ist in der Natur. Die Bibel sagt, die Schöpfung, die ist ein Werk Gottes. Ja, Gott hat die Schöpfung geschaffen, Gott hat Bäume geschaffen, aber Gott steht darüber. Ja? Und Pantheisten glauben, dass Gott in jeder Blume ist, in jedem Baum. Ja, und das ist diese esoterische Welt, diese Verbundenheit, diese Allverbundenheit. Jetzt fühle ich mich als Teil dieses Kosmos, die Kosmologie. Und wenn jetzt der Baum gefällt wird, dann tut mir das auch weh. Ja, weil Gott ist in mir und er ist da drin und deshalb schmerzt mich das auch. Ja, aber das ist mehr Richtung Pantheismus. Ja, die Kosmologen, die wären ja in Epheser. Auch genannt, gell? Aber da kommen wir morgen dann drauf. Aber das Denken, also Materie, ist beseelt. Das heißt, als der gute Mann zum Glauben gekommen ist, hat er seine ganze Glücksbringer und er hat unheimlich viel Maskottchen gehabt und einen Talisman und was weiß ich was alles, hat er fortgeworfen. Das ist gut. Ja, gelesen Apostelgeschichte, aber er hat Zauberbücher verbrannt. Super. Und dann ist eines Tages ein Kind von der Schule nach Hause gekommen und er hat von der Freundin ein Lineal geschenkt gekriegt. Und da waren lauter so kleine Marienkäferchen drauf. Und dann schreit das Mädle an, tu das hin, Lineal hinaus, wir wollen keine okkulte Gegenstände in unserem Haus. Und er war überzeugt, er wird im Gebet und alles gehindert, weil da jetzt ein Lineal ist, wo Symbole Glückskäfer haben. Die Begründung wäre recht gewesen, wenn er gesagt hätte, du Mädle, weißt, viele Menschen glauben dran. Und aus dem klaren Zeugnis heraus, komm, tu mal das weg, ja? Nicht, dass die anderen meinen, wir glauben an das. Aber er hat jetzt sich gefürchtet, er hat jetzt meint, was früher Glückszeichen war, wird ihm jetzt als Gläubiger zum Unglückszeichen, ja? Der wäre nie in einen Stall reingegangen, wo der Bauer, ja, aber da war also die Hufeisen da oben hängen, ja? Er hätte jetzt Angst gehabt, dass das, weil er gewusst hat, der Glaube ist okkult und das stimmt ja.
Das ist ja das Extreme, ja. Ich habe jetzt auch jemanden gekannt, die hat dann gesagt, es gibt doch die Satellitenschüsseln. Und da steht ja dann Saat,
ja.
Also Satellitenlage.
Ja.
Ja, und das kann man doch jetzt nicht Satan, ja, und Satellitenanlage sind das zwei verschiedene Dinge.
Ja, ja, ja klar. Ja, ja.
Geht auch nicht mehr auch noch zu. Auf der Wanderung. Also hast du aber jetzt gesagt, Mensch, das ist jetzt ein satanisches Symbol, dieses satellitische, ich meine, wenn man das Problem
hat. Ich habe nicht gesagt, dass es ein satanisches Symbol ist, sondern steht letztendlich der Name drauf, gibt es auf dem Teufel keine Ehre.
Ja, aber
wenn
was
ich
steht drauf?
Dran mache, dann mache ich ERF drauf.
Ja, aber was steht drauf? Satan.
Ja, Satan.
Satan, ja, aber Satan. Warum, das heißt nicht Satan.
Ja gut, man kann es aber so lesen, das ist doch kein Problem.
Ja, was ist jetzt, wie ist es das? Ja? Kann ich das nicht so lesen jetzt?
Ich müsste da grundsätzlich unterscheiden, was ist Sache, objektiv gesehen, ja. Und was ist Zeugnis.
Ja, genau.
Ja, es gibt Werbung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für Automarke das war, aber das war so sehr an der Grenze. Aber es ist nämlich mal so, ich fahre Toyota. Und die haben einen Spruch, nichts ist unmöglich. Toyota. Das ist ein harter Spruch. Ja. In dem Augenblick, wo jetzt in der Werbung es heißen wird, also ich habe null Problem mit Toyota und ich weiß, es ist ein Fahrzeug und wenn das Fahrzeug vorher an Satanist gefahren ist, dann wäre mir das Schnucks egal, weil Materie ist nicht beseelt. Aber wenn jetzt die ganze Welt glauben wird, wenn man Toyota fährt, bekommt man übernatürliche Hilfe vom, was weiß ich nicht, japanischen Yoda-Gott, ja, und damit machen sie Werbung. Und jeder, der einen Toyota fährt, der bezeugt dadurch, ja, ich glaube an den japanischen Toyota-Gott, deshalb passieren mir wenige Unfälle. Dann würde ich kein Toyota mehr fahren. Nicht, weil ich das meine, sondern um des Zeugnisses willen. Ja? Und so ist es auch, ich würde auch kein Hufeisen an meine Wohnung hängen.
Und so geht mir das auch mit einer Antenne, wo Satan draufsteht. Es ist einfach so, dass ich sage, das muss ich doch nicht. Ich muss doch nicht Namen hier ans Haus hängen, wo man auch so rumlesen könnte. Sollte ich doch nicht.
Genau, aber das ist.
Ein anderes ist jetzt objektiv. Du siehst es jetzt so, weil du ja damals mit dem Fernsehproblem hattest, jetzt sieht es ein anderer wieder ganz anders. Der sieht es als Satellitenanlage und da findet er nichts dabei.
Ja, der, wo es sieht, aber ich weiß ja nicht, wie es die anderen sehen, gell? Ja. Also das ist. Aber das ist eine Frage. Nicht, das ist eine Frage des Zeugnisses, aber nicht eine Frage des Okkultismus.
Ja,
ja, das muss man differenzieren, genau. Ja, und deshalb, also ich habe null Problem. Ja. Ich würde auch in 13. Stock gehen und ins Zimmer 13. Und wenn Freitag der 13. ist, dann freue ich mich, aber nicht wegen, weil es ein Tag ist, den der Herr gemacht hat. Ganz einfach. Ja. Der 13 steht es. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Das eine ist Okkultismus und das fängt tatsächlich schon klein an. Denn dieser gläubige Mann mit einer Glücksbringer, der war im magischen Denken verhaftet. Der hat Angst gehabt dadurch. Ja, und es gibt da eine Richtung, kommen wir aber morgen davon. Das heißt, wenn das Klavier irgendwann mal von einem Spiritist benutzt worden ist, ja, Manuela spielt jetzt da ein Lied drauf und dieses Denken wird dann heißen, Manuela wird dadurch okkult belastet. Ja, das ist unbiblisches Denken, weil die Materie selbst ist nicht beseelt. Das werden wir morgen noch sehen, denn Dämonen sind keine Gremlins oder Kobolde, die lokalisiert werden können, sondern sind Personen, gefallene Engelwesen, Personen. Und das ist ganz was anderes. Und das bitte ich, dass man da mal drüber nachdenkt, dass man die Prinzipien ganz klar unterscheiden. Ja, das sind okkulte Prinzipien, Offenbarung oder Hilfe in übernatürlicher Weise zu erhoffen, zu erbeten oder zu erwarten. Das ist Okkultismus. Das schenkt diese Gemeinschaft. Und Zaubertricks und Materie und alles miteinander, das hat grundsätzlich nichts damit zu tun. Da gibt es noch eine Frage des Zeugnisses. Ja, also ich würde nie einen Zaubertrick machen an einer Hochzeit, zu Belustigung und eine Erklärung von Gedankenlesen oder von Voraussage bringen. Um des Zeugnisses willen. Weil ich weiß, wer das wirklich macht oder wo es gelingt, das ist satanisch. Und deshalb, auch wenn es von mir nur ein Trick ist, würde ich das nie so erklären, weil ich würde mich da in die gleiche Reihe stellen, wie die Gottlästerer.
Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass derjenige, der bei der Zeit jetzt teilnimmt und der diese Sache jetzt beobachtet, dass der jetzt gefährdet ist?
Nee, nur wenn er heimgeht und versucht jetzt auch Tischle zu rücken, obwohl das nur ein Trick war.
Ja, eine Falle wurde jetzt
da. Ja. Ja.
Ja, es kommt darauf an, wer sich ein Wissen draus macht, dem ist es Sünde. Wenn jemand also drin sitzt, der da war, sich jetzt ein Wissen macht, da zuzugucken, dann würde ich dem auch sagen, achte auf dein Wissen. Wenn dein Wissen sich meldet, dann geh raus.
Ja, aber das ist wieder ein seelsorgliches Problem. Also keine Frage von Okkultismus, dass der belastet werden kann, sondern das Essen vom Götzen und Opferfleisch.
Genau, und wenn die Schwachung stärke und wenn ich schwach bin, wenn mein Wissen sich meldet bei Zauberei, ich zum Beispiel würde nicht drin bleiben, wenn jemand wirklich den Anschein erweckt,
Zaubert. Ja.
Dann würde ich einmal rausgehen, weil ich nicht daran teilhaben will und andererseits natürlich auch zum Zeugnis.
Ja.
Aber ich persönlich würde dann eben rausgehen, weil ich damit keine Gemeinschaft haben will. Nicht, weil ich jetzt Angst hätte, dass ich da dämonisch belastet werde, sondern einfach, das passt bei mir dann nicht mehr zusammen, wenn ich im Sinne sein ist. Ich kann dann aus dem Grund keine Gemeinschaft mehr haben, weil ich innerlich die zwei Magneten sich abstoßen.
Ja. Ja. Und ich denke,
wenn ich eine missionarische Möglichkeit hätte bei dem, kann es durchaus auch sein, dass ich in dem Fall teilweise sitzen bleiben würde oder zum Schluss mit ihm Kontakt aufnehmen würde, eben um ihm das Übergebungsbezeugnis. Das wäre was anderes.
Zumindest, ja, ich gut, was du sagst, aber zumindest bin ich heute mal sehr dankbar für die Ausgewogenheit, nämlich dass dieses weit verbreitete Vorurteil, auch bei den Christen, ja, dass Illusion schon allein okkult ist, also Illusion und Trick und technische Möglichkeit, die existiert nicht. Aber viele, viele Christen, dass schon das Ding an sich okkult ist, diese Illusionisten. Und da bin ich schon mal sehr, sehr dankbar, dass das heute mal so bestehen wird.
Ne, weil das ist, wäre letztlich dann magisches Denken. Ja? Also den Hut, den goldenen, kann jeder aufsetzen, er wird dadurch nicht okkult belastet. Ja? Und dann gibt es das Zeugnis und das Seelsorgliche. Da muss ich noch was dazu sagen. Es gibt noch einen Grund, warum das einer da vielleicht nicht zuschauen müsste. Wenn einer von dem Hintergrund kommt und er das Zeug getrieben hat, dann hält es, ich möchte so sagen, sein Fleisch nicht aus. Ja, wie wenn einer aus dem Alkoholismus kommt. Du hast Freiheit, ich habe, wir können schon du sagen, oder? Denke ich, ja. Du hast Freiheit, ich habe Freiheit, vielleicht ein Glas Wein zu trinken. Ja, aber wenn ich Schwierigkeit damit gehabt habe, auch bin ich gläubig. Ich weiß, ich würde an sich nicht sündigen, aber ich unterlasse es, weil ich meine Vergangenheit weiß. Und deshalb soll ich da also 10 Meter wegbleiben. Und wer aus dem Hintergrund kommt, würde ich sagen, für den ist es absolut nicht gut, nicht einmal eine Fernsehsendung vom David Copperfield zu sehen. Ja? Weil da wird sein Fleisch überfordert. Da kommt diese Sucht, da kommt diese Sehnsucht. Ja? Und nicht einmal eine normale Hochzeitssauberei sollte der da teilnehmen. Aber das sind seelsorgliche Gründe. Ja? Aber wenn wir zwei sagen, du, wir sind den Auftrag oder Mr. Joy macht super Tricks, gell? Der ist schon überhaupt nichts Okkultes.
Der Evangelisation macht er eher so künstlerisch-akrobatische Sachen. Der macht ja ganz bewusst Leute mit dem Daumen, so macht er ja alles gar nicht.
Also vor allen Dingen tut das nicht mental-magisch erklären, weil das wäre falsch. Oder? Da müsste man sagen, lieber Bruder, so nicht.
Er hat einen Auftritt gemacht ohne Botschaft, auch seine Kleinsatz, dass er alles mit Botschaft
gemacht. Was ich noch, darf ich noch Frage stelle, genauso Naturheilkunde und Homöopathie, der muss man auch klar trennen. Es gibt die Hardliner unter der Christen, die sagen, die werfen das alles in einen Topf. Ja. Da hörst du auf der Kassette, Liebe, Homöopathie, Naturheilkunde ist vom Satan und lass die Finger davon. Aber da muss man doch auch klar trennen. Ja. Gott bedient sich doch gewisser Vorgänge in der Natur, auch gewisser Heilmittel, die er ja geschaffen hat, ja, Pflanzen und so weiter. Oder Dinge, wo Substanzen rauskommen, die den Mensch gut tun.
Also Pflanzenheilkunde hat an sich, man verwechselt es oft, ja. Natürlich hat es absolut nichts damit zu tun. Nur wenn mir einer sagt, weißt du, musst das Tröpfle nehmen und bei Vollmond müsste siebenmal geschüttelt werden und dann wird es. Und dann wäre wieder die Erwartung übernatürliche Hilfe. Ja, also jetzt nicht vom Stoff, nicht vom Baldrian und nicht von dem erhoffe ich mir Hilfe, etwas, was Gott geschaffen hat, sondern eine übernatürliche Hilfe durch irgendwelche mystische Hintergründe. Und das ist dann okkult. Also, die Prinzipien, sind die mal klar? Weil dann würde ich sagen, machen wir offiziell mal hier einen Strich. Wir können uns hier im kleinen Kreis noch gerne unterhalten. denke, wir dürfen noch ein bisschen da sein, ja, Peter? Ja. Und dann würde ich zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen zuerst dir von ganzem Herzen danken, dass du es bist, der uns ein übernatürliches Angebot entgegenstreckt. Nämlich, dass du, allmächtiger Gott, dass du Mensch geworden bist in Jesus Christus. Und Herr Jesus, wer dich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir dich haben, Herr, dann haben wir genug, dann haben wir alles. Dann brauchen wir keine übernatürliche Hilfe von irgendeiner Seidenstraße, die letztlich nur in der Sackgasse landet. Herr Jesus, machte uns nüchtern in der Beurteilung dieser Dinge. Bewahrte uns vor Kompromissen, auch in unserem Denken. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr, dass du über dem allem stehst und dass wir auch keine Angst haben müssen. Aber Herr, wir wollen aus Liebe und Dankbarkeit dir nachfolgen, auch ein klares Zeugnis sein, Herr, dass wir nicht mehr zu Welt der Finsternis gehören, sondern wir durch dich ins Reich des Lichts, ins Reich deines lieben Sohnes versetzt worden sind. Amen. Amen. Ach, jetzt habe ich das ganz vergessen noch mit den Büchern, aber ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Ich habe nur 3 verschiedene Bücher mitgenommen, man kann es selber sehen. Ein großer Stapel von Tod, wo ist dein Stachel? Das möchte ich einfach erwähnen. Ein junger Mann vor 2 Jahren aus einer Gemeinde, da in Waghäusl in Kirlach, Kreis Bruchsal, hat einen Krebstumor bekommen, hatte nur noch kurz zu leben. Und das ist jetzt ein Zeugnis von einem, der gewusst hat, er stirbt. Viele haben gebetet, er soll geheilt werden, und Gott hat nicht geheilt. Und wie er dieser Leidensweg aus der Hand Gottes genommen hat und nur noch ein Ziel gehabt hat, er möchte, dass auch sein Sterben zur Ehre Gottes dient. Er hat also seine eigene Beerdigung ganz detailliert geplant, dass diese zur großen Evangelisation werden wird. Ja? Und der zweite Teil schreibt seine Frau, junge Witwe mit 2 kleinen Kindern. Ein unheimlich bewegendes Buch und es ermutigt vor allen Dingen, dass man andere Perspektive kriegt in unserem Leben. Ja, ein Sterbender, der zu Ehre Gottes lebt, nicht verbittert wird, nicht verzweifelt. Deshalb habe ich das mitgenommen. Und diese neue Zeitschrift Friends for Life, die kann man kostenlos mitnehmen. Das ist die Erstausgabe, das ist ein Probeexemplar. Bedient euch.
Ja, vielen Dank jetzt für den Vortrag.
Ja, wer öffentlich noch eine öffentliche Frage stellen will, kann das gerne tun. Wie ist dein Name?
Eckart. Ich möchte jetzt doch nochmal fragen, die Sache mit dem Pharao und die Geschichte mit den Schlangen und so weiter. Die Schlangen werden zum Stab, der Stab zur Schlange, das war ja an sich auch echte Zauberer, also echt, das waren Zeichen. Oder? Wo liegt da der Unterschied? Ich meine, da hat sich ja Gott auch diese Zeichen bedient. Allerdings dann die Ägypter haben die Wahrsager haben das praktisch dann genauso imitiert. Die konnte das also dann auch machen.
Ja, also das waren keine Tricks. Das ist klar. Und das eine war Wunder Gottes als Zeichen. So wie das Entzünden des Altars, obwohl der Prophet dann Wasser draufgeschüttet hat. Ja? Und Baalspriester, die haben rumgefuchtelt, da ist das, ja, hat man gesehen, ja, der Baal hat nicht so die Kraft.
Oder Nil wird zu Blut, Wasser wird zu Blut, solche Dinge.
Das sind Wunder, das ist klar, ja. Ein Wunder. Und diese ägyptischen Zauberer, das waren volle Spiritisten. Ja, die waren voll dämonisiert. Das war auch kein Tricks, was sie gemacht haben. Ja,
da müsste es aber heute das auch geben. Da müsste man die Leute geben, die jetzt zum Beispiel aus Wasser Wein machen.
Das hat in der Bibel so ein positives Zeichen hat ja niemand gebracht. Ja, bei Jesus war ein Wunder und ein satanisches Wunder, wo zu Wasser was so freudiges wie Wein wird, hat es nicht geben. Aber übernatürliche Manifestationen, da werden wir morgen früh noch drauf kommen. Ja, das gibt es ganz praktisch und da werde ich ein paar Sachen erzählen.
Auch heute noch.
Auch heute noch. Geh mal da zu einem wirklich spiritistisch kräftigen Mensch, einem Medizinmann, einem afrikanischen Stamm, der bewusst versucht, Dämonen anzulocken, um Macht, um übernatürliche Kräfte zu erreichen. Da kannst du so Manifestationen dann erleben. Also ich möchte sie nicht erleben, ja. Aber da kann sich natürlich Satan ganz anders entfalten.
Das sieht man ja auch gerade im Neuen Testament bei diesem Elimas, der eben die ganze Stadt in Erstaunen versetzt hat. Und nachher dann, als die Apostel kamen und eben der Heilige Geist gegeben wurde durch Handauflegung, dann wollte er Geld geben und sagte, gebt mir doch bitte auch diese Kraft, dass ich jemandem die Hand auflegen kann und der den Heiligen Geist erhält. Und dann weist ihn Petrus ja stark in die Schranken, ja, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Du hast das Reich Gottes überhaupt nicht begriffen und kein Teil daran. Da sieht man, dass gerade zu der Zeit wirklich viel mit echter Magie und nicht mit Tricks gearbeitet wurde und dass das heute natürlich auch der Fall ist. Aber ich denke auch, jetzt, wie du gesagt hast, gerade nicht dann, wenn das jeden Abend gleich funktionieren soll und wirklich eine Show abläuft, dann kann man also sicherlich schon davon ausgehen, dass vielleicht 95 oder noch mehr Prozent wirklich
Tricks
in der Weise ist. Aber ich denke auch, dass diese Magier, die dann wirklich mit sehr viel Trick arbeiten, dann teilweise auch Okkultismus mit reinweben, der dann vielleicht mal gelingt, mal nicht gelingt, je nachdem. Ja.
Aber das Gefährliche ist auch dann, diese Heilungen, jetzt, da gehen wir wieder in den christlichen Bereich, weißt du? Siegfried Müller, Karlsruhe, Wolle und so weiter, die bedienen sich ja auch solche, ich sag mal, also ich war dabei schon, ich möchte es jetzt negativ nicht negativ werden, aber das sind ja auch Shows, manchmal, ja, großartige Dinge, die da ablaufen. Da wird es dann auch fertig.
Ja, also sag mal, gerade was der Peter gesagt hat, dieses Beispiel von dem Zauberer, der dann sagt, gebt mir, ich gebe euch Geld, das ist typisches magisches Denken. Viele denken ja, aha, es ist also möglich, zum Beispiel den Heiligen Geist weiterzugeben durch Handauflegung. Nur der hat so gedacht. Das ist kein biblisches Denken. Ja? Also, dass ich, wenn ich die Hand auflege, dass ich jetzt erkraft auf den überstülpt, das ist das typische magische Denken.
Das ist Salbung.
Ja, das ist die Übertragung, weil Handauflegen im biblischen Sinn ist Identifikation. Ja? Aber nicht, dass er Kraft von mir, ich kann dem. Und gut, also da bin ich sehr vorsichtig, aber auch im Urteil, muss ich sagen. Ja? Ich weiß nur, Gott schaut es jetzt an. Da bin ich überzeugt.
Also Gott lässt es teilweise auch zu, aus erzieherischen Gründen, dass wir, selbst wenn wir schon wiedergeborene Christen sind, teilweise auch in solche Dinge reinfallen können. Da bin ich also selbst das beste Beispiel, dass ich also zwar über Herold seines Kommens damals sehr gesegnet worden bin, meine Frau hat sich bekehrt aufgrund dieser Schriften, aber ich habe dort auch Artikel gefunden von Binden und Lösen. Ich habe das einfach mal so gelesen, wie jemand irgendwo drei Mann an der Diskothek sich an die Hände gefasst haben und im Namen Jesu gebunden haben. Diese Diskothek, das nicht eröffnet werden konnte, wurde auch nicht eröffnet. Und das habe ich dann als ganz junger Christ dann eben gleich reflektiert für mich und habe gedacht, das ist gut, probierst du nächstens gleich aus. Du bindest die Leute, dass sie die Traktate nicht wegwerfen können, wenn du die verteilst vor der Diskothek. Und dann werden wir mal sehen. Ja? Der Herr Jesus hat ja gesagt, dass ihr binden werdet im Himmel, das wird auch auf Erden gebunden sein. Habt das also gleich fröhlich und eigentlich kann man sagen auch reinen Herzens gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt eine gute Sache. Und siehe da, vorher war der ganze Boden übersät mit so normalen Traktaten. Ich meine, die Chick-Traktate werden dann nicht mehr so weggeworfen, die werden dann schon alleine wegen der Qualität behalten. Aber so normale Zettelchen, die werden dann eben ähnlich wie Einladungszettelchen schön weggeworfen. Und siehe da, ich habe also im Namen Jesu gebunden und dann war also nichts mehr auf dem Boden. Ja? Dann haben die Leute sogar teilweise diese Zettel hinter die Windschutzscheiben gesteckt. Leute, die also wirklich gar nichts damit am Hut haben oder mir zurückgegeben. Ja? Und damit hat mich der Teufel also sofort reingelockt, indem ich weiter auf diese weiße Magie in dem Fall dann, also Okkultismus, reingezogen wurde. Das Ganze hat ungefähr einen Monat gedauert bei mir. Und er hat mich dann immer weiter, das ist eine tolle Sache, funktioniert. Und man merkte gar nicht, wie man eben in einen okkulten Bereich reinkam. Ich habe dann also zum Beispiel beim Waldlauf, das weiß ich noch ganz deutlich, die Mücken gebunden. Im Namen Jesu, ja, dass sie mich nicht stechen. Und siehe da, ja, es waren vorher sehr viele Mücken um mich herum, ich habe auch geschwitzt. Und hinterher war keine Mücke mehr da. Das ist mir erst bewusst geworden, als ein Waldläufer mir entgegenkam, der war von Mücken umschwirrt. Und bei mir war keine einzige.
Ja? Das Problem ist aber auch, dass wenn man sich auf solche okkulten Gebiete begibt, dass einem auch das Urteilsvermögen teilweise verloren geht, dass man es auch nicht mehr merkt. Und gleichzeitig kommt der Teufel und gibt die Quittung, denn bei mir kam eine gewisse Art von Verfolgungswahn. Ja, das ist dann auch eine, wie soll man sagen, eine Schlussfolgerung. Wenn ich so etwas machen kann, muss ich es auch tun. Ich habe dann die Autoreifen gebunden, damit sie nicht platzen. Ja, ich kam natürlich dann immer im Namen Jesu. Ja, ich habe Äste gebunden auf der Straße, die über die Straße hingen, dass sie nicht auf mich stürzen. Und dann musste ich das natürlich immer schneller machen. Weil ja immer mehr Möglichkeiten da waren, wo hätte etwas passieren können und ich habe es nicht gemerkt. Gott hat das ungefähr einen Monat, zwei Monate zugelassen und ich litt dann wirklich unter einer gewissen Art von Verfolgungswahn. Ja? Angstzustände, richtige Angstzustände. Habe auch gemerkt, dass es nicht normal ist und Gott hat dann einfach, aus erzieherischen Gründen, mir dann von Lemgodime im Bann dämonischer Mächte vorbeigegeben, weil ich ja viele Traktate auch bestellt habe, auch verteilt habe. Und da stand dann drin, ich habe das interessiert gelesen, kurze Warnungen, was da alles gibt. Und dann heißt es, wenn jemand sich mit Zaubereisünden abgegeben hat, dann ist es so, als wenn der Teufel auf seinen Nerven Klavier spielt. Das war so ein kleiner Satz. Und dann denke ich mir, ist ja wie bei mir. Ist ja wie bei mir eigentlich. Der Teufel spielt auf meinen Nerven Klavier. Und in dem Moment hat Gott aus Gnade mir diesen Vorhang wieder etwas zurückgeschoben. Und ich habe diesen Gedanken bekommen, sollte das etwa damit? Und in dem Moment hatte ich auch das Licht und habe ich gesagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Herr, wenn das dir nicht gefällt. Und dann war diese Angstzustände waren innerhalb von einer Woche ungefähr weg. Ja. Würde ich aber niemanden ausprobieren, es kann auch ganz anders ausgehen. Ja. Wobei ich sowieso sehr dämonisch an sich oder okkult belastet war durch meine Eltern, die waren beide Schauspieler. Schauspielerei ist ein sehr starkes okkultes Gebiet. Ja, die Leute sind sehr magisch verhaftet. Ich habe das selbst erlebt, ich habe auch auf der Bühne gestanden in Hannover im Schauspielhaus, also im Niedersächsischen Staatstheater als Statist und Kleindarsteller und so weiter, habe ich ein bisschen mitgemacht, ein Jahr lang oder noch länger. Und ich habe erlebt, wie ein Regisseur, ein bekannter Regisseur, der wirklich nicht gerade niedrig bezahlt war, im Ballhof, auf einmal brüllte wie ein Stier. Wie ein Stier. Weil da ein Bauarbeiter, die haben also im Endeffekt Bauarbeiten auch gemacht, über die Bühne lief und hat gepfiffen. Das heißt, da wird das Stück ausgepfiffen. Das heißt, das Stück misslingt. Ja? Ja, oder sie spucken sich über die Schulter und weiß nicht was. Also es ist ein Haufen Zeug, was eigentlich nur Insider wissen, wie Okkultismus gerade im Theaterbereich vertreten ist. Und man kann sagen, wenn jemand, der wirklich ein guter, in Anführungsstrichen, ein guter Schauspieler, ja, wo man dann sagt, der spielt jetzt wirklich gut, ja, der hat in gewisser Weise okkulten Kontakt in der Weise, weil er seine Persönlichkeit ausziehen muss und muss sie irgendwo in der Garderobe lassen und muss die Persönlichkeit, die er spielt, anziehen. Und das heißt, spielt er dann einen Mörder, dann bringt er den um. Das heißt, wenn ein Schauspieler, wo man wirklich sagt, der ist gut, ja, der kann nur gut sein, wenn er auf der Bühne oder in dem Stück das, was er dann tut, total tut als die Person. Und das ist natürlich immer okkult. Das geht gar nicht ab. Ich habe einen Schauspieler bekannten, der auch im Fernsehen nachher zu sehen war. Da habe ich gesehen, hinter der Bühne bei Macbeth, wie er also auf einmal nicht mehr da war und sich in diesen Macbeth hineinbegeben hat. Ja, der lief dann also immer hinter der Bühne her. Man konnte ihn auch in der Weise nicht mehr ansprechen. Und er hat diesen Macbeth angezogen, der ja also auch mit Dämonen, gerade bei Macbeth ist es ja so, dass die mit Dämonen Geschlechtsverkehr haben, mit Hexen und so weiter. Also dass sehr stark das ganze Stück schon dämonisiert ist. Ja? Und man merkte eben auch, was da für eine Luft im Raum lag, was da für eine Atmosphäre drin war. Da war ich noch kein Christ. Hinterher habe ich das reflektiert. Da wusste ich dann, aha, so ist es. Ja, und ich persönlich weiß, wie man sich fühlt, auch wegen anderer Dinge, die ich vorher schon getrieben habe, wenn man dämonisch belastet ist. Ich kann nicht sagen, war ich besessen, war ich umsessen, war ich belastet, wie auch immer. Ja. Aber ich habe dieses Etwas selber ins Feuer fahren sehen. Ja. Also Gott hat es mir geschenkt, dass ich dieses Etwas losgeworden bin. Ja. Und das war auch wie eine Überblendung. Ich habe das gesehen und ich war dann auch frei. Ich war vorher gebunden, ich war zwar für Jesus entschieden und war trotzdem gebunden. Ich war fernsehsüchtig, sehsüchtig und ich kam an keinem Kino, an keinem Fernseher, an nichts vorbei, wenn ich Zeit und Geld hatte. Ich konnte nicht mehr Nein sagen, ich musste da rein. Ich wollte schon lange nicht mehr, hatte den Fernseher schon abgeschafft. Und trotzdem, Wenn ich bei meiner Mutter war oder irgendwo unten, wo ein Fernseher lief, ich saß davor, meine Mutter hat schon gesagt, ich will ins Bett gehen, verschwinde. Ja? Ich habe es so weit getrieben, dass ich früher ins Flimmern geguckt habe. Ich konnte nicht ausschalten. Ja, früher war ja um 1 Uhr oder so, erstes, zweites, drittes Programm, da war ja aus. Und wenn aus war, dann habe ich nicht ausgemacht. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich ausgemacht habe, ja, bis ich dann irgendwann langsam da raus konnte. Ich bin 6 Stunden ins Kino gegangen an einem Abend, teilweise. Und dann hatte ich die Droge, wie bei jeder Droge, und da fühlte ich mich gut im Kino. Und sobald ich aus dem Kino rauskam, war ich wieder ganz unten. Das ist wie bei jeder Droge auch. Man kann mit fast allem oder mit vielem süchtig werden. Und wenn man mal süchtig ist, dann ist so eine Kette angeschmiedet. Ja? Und dann musst du mal versuchen, wegzukommen. Die Kette ist sehr lang. Ja, man fühlt sich frei. Aber wehe, man wird aus dem Bereich dieser Kette raus. Dann merkt man. Ja? Und erst als ich mich wirklich für Jesus komplett entschieden habe, auch diese ganzen okkulten Gegenstände, wo ich mal Vertrauen drauf gesetzt hatte, wirklich weggetan habe und wirklich reinen Tisch gemacht habe und auch bewusst dann diese dämonischen Mächte weggetan habe, also nicht mehr wollte, dann war ich frei. Vorher nicht. Du kannst wiedergeboren sein, du kannst dich für Jesus entscheiden, du kannst wirklich das klare Bekenntnis gesprochen haben und kannst trotzdem noch gebunden sein. Ja.
Und ihr habt gesehen, es ist alles nur Trick. Wir haben heute Morgen dann die Prinzipien von Okkultismus miteinander bewegt, auch mit praktischen Beispielen. Und ich möchte das in einem Satz noch wiederholen, dass letztlich dieses magische Denken, okkulte Prinzipien, dadurch entstehen, dass jemand übernatürliche Hilfe oder Offenbarung von irgendetwas anderes oder jemand anderes erwartet als vom lebendigen Gott. Und das ist ja genau das, was die Absicht, so wie uns die Bibel sagt, die Absicht des Gegenspielers Gottes ist, diesem Diabolos. So wie die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg zur Errettung über Jesus Christus, der für alle Schuld gestorben ist. Was macht der Gegenspieler Gottes? Er zeigt andere Wege auf. Versuchen durch gute Werke oder irgendwelche Sakramente oder das oder jenes. Hauptsache, es geht am Kreuz vorbei. Und so sagt uns der allmächtige Gott, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und er ist es, der uns bewahrt, der uns führt und leitet. Das Angebot Satans immer links oder rechts vorbei. Wir haben ja diese Skizze dann heute Morgen betrachtet. Der ganze Bereich des Aberglaubens, dass ich also an einen Glaube, dass irgendwelche übernatürliche Hilfe kommen kann durch einen Talisman oder ein Maskottchen oder irgendwelche Glücksbringer oder was auch immer. Dinge, wo sich viele lustig drüber machen und doch schon tiefer Glaube damit verbunden. Und das gibt diese Gemeinschaft, diese offene Türen für dämonisches Wirken. Wir haben dann auch noch bewegt, was die biblische Antwort darauf ist. Keine Dämonenaustreibung, sondern ein Wandel im Geist und eine klare Absage an diesen Dingen. Und wir haben also gesehen, man kann Experimente machen mit Vorhersagen. Es gibt auch so Hobby-Astrologen, die ein Stück weit Zukunft voraussagen wollen. Manches ist Psychologie. Wir haben auch gesehen, dass auch Satan und seine gefallenen Engel, dass es keine Kobold oder Gremlins oder Pumuckl sind, sondern gefallene Engelwesen, und dass die ein Stück weit auch einen Blick haben über die Dimension Zeit hinaus in die Zukunft. Aber womit wir uns heute Abend beschäftigen möchten, ist jetzt der positive Teil. Dass es tatsächlich Vorhersage gibt. Und wir haben heute Morgen schon festgestellt, wer kann in die Zukunft schauen? Jemand, der nicht an die Dimension Zeit gebunden ist. So wie Gott, dem die ganze Weltgeschichte wie so ein aufgerollter Film von Augen legt. Deshalb weiß Gott, und liebe Freunde, das ist keine Vorherbestimmung, sondern nur ein Vorherwissen. Das manipuliert uns nicht. Also angenommen, ich würde den Friedbert ganz gut kennen und ich weiß, wenn er sich ärgert, dann wird er erst blass und dann wird er feuerrot und dann kommt ein Teller geflogen. Und ich weiß das, ja. Und jetzt sehe ich, er wird blass und rot, jetzt sage ich zu Barbara, Barbara, bück dich, jetzt kommt gleich ein Teller geflogen. Das wäre ein Vorherwissen, aber keine Vorherbestimmung. Es ist seine persönliche Entscheidung, was er macht. Versteht ihr? Indem, dass ich das weiß, tue ich ihn nicht manipulieren. Und so weiß Gott über unser Leben Bescheid, weiß Gott von der Weltgeschichte. Warum gibt es das jetzt in der Bibel? Hat Gott denn das nötig? Liebe Freunde, ich finde es ein wunderbares Thema. Weil da neigt sich der allmächtige Gott wiederum auch uns Menschen zu. Gerade bei diesen Dingen, wenn man sieht, dass übernatürliche Sachen auch im Leben geschehen können. Wir haben ja heute Morgen viele Beispiele bewegt. Da kommt man oftmals auch an Grenzen. Ich erinnere mich noch da an einen Fall, meine Frau und ich, wir waren ja 20 Jahre in der Schweiz und 3 Jahre in Österreich gelebt, missionarischer Gemeindeaufbau. Vor allen Dingen, zuerst haben wir dort versucht, wie wir es gewohnt waren, früher in Karlsruhe, vor der Haupost, freie Evangelisation macht, Zeugnis geben, einen Haufen Menschen ja, zum Diskutieren. Einmal in Österreich probiert, die sind davon gesprungen, ja, die hatten Angst. Und wir haben da die Leute nur erreichen können, eigentlich über praktische Themen. Da fing unsere Ehearbeit an und Familienarbeit an. Und über Eheseminare und Kinderseminare für Kindererziehung, da kamen dann die außenstehenden Menschen und hatten dann Interesse auch an Gottes Wort. Und viele durften gläubig werden. Und in diesem Rahmen kam mal eine Frau mit ihrem Töchterlein. Und sie erzählte, dieses Mädchen hat immer stärkere Angstträume. Und das Kind ging in die erste Klasse in der Schule. Und sie hatten jetzt schon Bedenken, dass dieses überhaupt schafft. Sie konnte gar nichts mehr richtig auffassen, nicht richtig aufnehmen in der Schule. Und man sah es dem Mädchen an. Größte Probleme muss das Kind haben. Das sagte dann die Mutter, nachts käme sie oft schreiend aus ihrem Zimmer. Sie wird irgendwelche Gestalten sehen und zittern vor Angst. Und als wir dann mit der Mutter geredet haben, dann erzählte sie uns Folgendes. Ihr Mann war Alkoholiker und da litt ihre ganze Familie darunter. Und dann dort, in Österreich, in Vorarlberg war das, dann ging diese Frau zu einer Frau, von der man sagte, die treibt weiße Magie. Also etwas zum Guten. Mit dieser Frau redete sie. Diese Frau führte auch immer den Namen Gottes im Mund und gab dieser Mutter dann wie eine Art Talisman, der sei gesegnet, irgendwas mit dem Holz von Bethlehem oder was weiß ich was, ist egal, ja, aber schon so einen frommen Touch natürlich. Und den soll sie doch bitte unter das Kopfkissen ihres Mannes legen. Die Frau tat das mit diesem Talisman und ab dem Moment, liebe Freunde, hatte man nicht mehr getrunken. Zum ersten Mal kam der nüchtern nach Hause. Die Frau war überglücklich. Nur in den nächsten 14 Tagen passierte das mit ihrer Tochter. Und sie wusste nicht ein noch aus. Da, genau da fing das an. Diese Nacht kam das Mädchen zuerst mal erschreckt ins Elternschlafzimmer und schrie. Der Zusammenhang war klar. Wisst ihr, wir haben das ja gestern schon geklärt. Weiße und schwarze Magie hat zwar verschiedene Zielrichtungen, aber die Quelle ist immer dieselbe, nämlich satanisch. Und der Teufel tut uns nichts Gutes. Und wenn er irgendwo was schenkt, dann holt er es dreifach zurück oder zehnfach zurück. Wir erklärten dieser Mutter, dass das der Grund sei. Sie war ganz offen fürs Evangelium. Die war auch so vorbereitet. Sie hat sich intensiv auch schon beschäftigt mit verschiedenen Dingen. Innerhalb kurzer Zeit kam diese Frau zum Glauben. Das Problem mit dem Mädchen war noch nicht gelöst. Nur die Mutter sah, was sie da praktiziert hat, ihr Mann, war Okkultismus. Und sie ging nach Hause an einem Tag und nahm diesen Talisman und dem Kopfkissen weg und warf ihn weg. Und an diesem Abend kam der Mann nach Hause sternhagelblau. Das sind übernatürliche Dinge im Gang. Und ich weiß noch gut die Gefühle, die man da hat. Ja? Da denkst du erst, da hätte sie doch das Zeug lassen, gell? Jetzt kommt er immer wieder besoffen nach Hause. Da ist ein Kampf und die Mutter natürlich selbst. Sie kam, was soll ich tun? Gott lässt diese Dinge zu, auch dass wir daran lernen können. Daran lernen zu sagen, Jesus, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und für uns gibt es nur einen Weg, nämlich Kniologie in die Knie und beten. Und nicht mit Gegenzauber oder mit anderer Weise Magie oder irgendwas zu machen. Aber in so Situationen, ich glaube, das kann vielleicht der eine oder andere nachempfinden, da kann auch die Gefahr bestehen, dass selbst am Wort anfängst zu zweifeln. Ja, du, vielleicht irre ich mich. Es kann ja jeder kommen und sagen, also ich weiß das auch von meinem Leben, wo ich mal ziemlich bald mal nach meiner Bekehrung für Jesus Christus kann man bezweifeln, du, vielleicht bist du irgendwann Spleen aufgesessen. Ja, da kann jeder kommen und sagen, das ist Wort Gottes. Es gibt die Bhagavad Gita, es gibt den Koran, es gibt viele heilige Bücher. Wer sagt mir, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Und in so Situationen kann so eine Anfechtung kommen. Also bei diesem Fall, wir haben heute noch Kontakt, das ist schon jetzt 20 Jahre her, mit diesem Ehepaar. Der Mann trank weiter, ungefähr einen Monat. Dann kam er auch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Aber interessant war, der Mann hat wieder getrunken, aber das Mädchen hatte Ruhe nachts. Obwohl das Mädchen sich nicht für Jesus entschieden hat. Ja, also das ist keine Lehre, das ist jetzt nur, es ist nur einfach was Erlebtes. Und als der Mann zum Glauben an Jesus Christus kam, da kam auch Schritt für Schritt sein Problem mit dem Alkohol in den Griff. Er stützte noch ein paar Mal ab, weil er meint hat auch, und zum Thema heute Morgen, sein Fleisch hätte sich bekehrt. Und er kann schön in der Wirtschaft evangelisieren und zwei Bier trinken, ja, nicht mehr, das hat nicht geklappt. Die Erfahrung hat er also machen müssen, aber das ist ja nicht unser Thema. Aber ihr seht, wenn übernatürliche Welten in unsere vierdimensionale Welt hineinwirkt, dann gibt es Kampf, vielleicht auch in unserem Herzen. Und bei dieser Frage, jetzt kann ich jetzt wirklich sagen, auf Biegen und Brechen, ich kann diesem Wort Gottes vertrauen. Wer sagt mir jetzt wirklich, dass das göttlich inspiriert ist? Und liebe Freunde, ich freue mich so unheimlich darüber, dass Gott uns da entgegenkommt. Und er hat Beweise geliefert. Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß. Kant sagte, Glauben sei nicht Wissen. Das ist aber die Definition vom Immanuel Kant. Aber nicht die Definition von der Bibel. Glaube ist nicht, wo das Wissen aufhört. Nein, Glaube, biblisch Glaube heißt Vertrauen, sich anvertrauen. Ja, also wenn der Silvio sagt, du, ich habe Kopfschmerzen, und ich sage, du, ich habe da Gutes, gibt so ein neues Aspirin da, das wirkt bei dir. Kantscher Glaube wird dann heißen, ja, gut, ich weiß es nicht, ja. Das glaube ich halt mal, so theoretisch, aus der Zuschauerrolle. Natürlich kann Silvio mir sagen, du, ich glaube dir das, Walter, ich glaube, dass du mich nicht anlügst, ja, und mir jetzt kein Rattengift da anbietest. Ja, ich glaube dir das, aber das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube wird heißen, wenn er das jetzt mit dem eigenen Leben überprüft, wenn er sich der Wirkung dieser Tablette aussetzt, wenn er es annimmt, Entschuldigung, das wäre biblische Vertrauen, biblische Glaube, das heißt sich anvertrauen. Und deshalb Paulus, ich weiß, also Paulus hat was gewusst, wem ich mein Vertrauen schenke, wenn ich glaube, wem ich mich anvertraue. Okay, für manchen ist das absolut kein Problem. Brauchen das auch nicht. Aber ich denke doch, dass Gott möchte, dass wir wissen, wir stehen auf einer absolut soliden, klaren, sicheren Grundlage. Und dieser, das Wort Beweis war wissenschaftlich nicht richtig, ich muss sagen, ein Erweis. Erweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel oder für die göttliche Inspiration der Bibel. Das ist die biblische Prophetie. Der Hintergrund ist uns klar. Weil Gott also nicht an die Dimension Zeit gebunden ist, deshalb weiß er, was in der Weltgeschichte vor sich geht. ohne diese zu manipulieren. Und dieses Vorherwissen, das hat er durch seine Propheten kundgetan. Und liebe Freunde, ich möchte heute Abend nur ein einziges Beispiel euch mal detailliert darlegen. Und das Ziel ist, Vertrauen auf dieses Wort zu stärken. Es gibt die Prophetie über den Untergang von Babylon, hochinteressant. Ihr wisst, es gibt 330 messianische Prophezeiungen, die in Jesus ja bereits erfüllt sind. Und wir lesen in Hesekiel auch den Untergang von Tyrus. So detailliert, da geht einem das Herz auf vor Freude, möchte ich sagen. Und über diesen Untergang von Tyrus, das möchte ich als Beispiel darlegen. Dazu zuerst ein paar geschichtliche Erklärungen. Die Tyrer, Tyrus, Metropole im Altertum, die Tyrer gründeten verschiedene Kolonien. Das uns von der Schule vielleicht noch bekannte Karthago ist von den Tyrern gegründet worden. Und wir unterscheiden zum Verständnis, ich spreche von Alt-Tyrus, das liegt in Nordafrika. Das Neu-Tyrus hat man dann auf eine vorgelagerte Insel aufgebaut. Wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich gleich, sondern ich möchte ein paar Dinge aber erst zitieren. Hesekiel 27, Vers 25. Die Stadt Tyrus wurde nämlich im Altertum zu einer sehr angesehenen, reichen Stadt, weil sie viel Handel trieb. Und Hesekiel 27 sagt, aber die Tarsisschiffe sind die vornehmsten auf deinen Märkten gewesen. Also bist du sehr reich und prächtig geworden. Das Metallgewerbe hatte dort einen sehr hohen Stand erreicht, dass er auch Salomo, Schmelztechniker von Tyrus, in sein Land holte. Das lesen wir in 1. Könige 7, 13 bis 14. Und da Tyrus einen so gewaltigen Aufschwung nahm und sich dessen auch bewusst war, kam ein ungeheurer Hochmut auf. Ich zitiere Hesekiel 27, 3. So spricht der Gott, der Herr, o Tyrus, du sprichst, ich bin die Allerschönste. Das falsche Vertrauen, das diese Bewohner dieser Stadt auf ihren weltberühmten Reichtum setzten, das führte schließlich zur Verkündigung der Niederwerfung dieser Stadt. In Hesekiel 28,2 lesen wir, dass Tyrus dachte, ich bin Gott, ich sitze auf dem Thron Gottes. Die Handelsstraße, liebe Freunde, die nach Tyrus führte, die führte ja zum großen Teil durch Israel. Also das wäre jetzt da beide im Norden. Darum nannte man Jerusalem auch die Pforte der Völker. Und in ihrem Hochmut der Tyrer, nachdem nämlich die Feinde in Israel eingedrungen waren, hatte Tyrus nur Spott und Schadenfreude über den Fall Jerusalems übrig. Und Hesekiel 26,2 zitierte so, ha, die Pforte der Völker ist zerbrochen, es ist zu mir gewandt, ich werde nun voll werden, weil sie wüst ist. Und dann in diese Situation hinein, also das ist der Hintergrund, ließ Gott im Jahre 587 vor Christus durch den Propheten Hesekiel das Gericht über diese Stadt, über Alt-Tyrus, verkünden. Und es ist interessant, er macht, ich fasse das jetzt zusammen, es wird da zu lang gehen, aber wir werden schon noch detailliert. Er macht 6 Voraussagen. Tyrus, ich fasse es einfach mal so zusammen, wer es mitschreiben will, ich sage die Bibelstelle zu. Erstens, Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden. Das steht in Hesekiel 26, 3 bis 4. Zweitens, Von Tyrus soll nur noch ein nackter Felsen übrig bleiben, auf dem die Fischer ihre Netze trocknen werden. Steht in Hesekiel 26, 4 bis 5. Drittens, und er wird namentlich genannt, siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel, her über Tyrus mit Rossen, Wagen und Reitern und mit einem großen Haufen Volk. Hesekiel 26, 7. Also der babylonische König Nebukadnezar wird als erster über Tyrus herfallen. Sagt Hesekiel 500 Jahre vor Christus. Viertens, die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Ihr werdet gleich noch staunen, was dann passiert ist, aber Hesekiel 26, 12, hört euch mal diese Redewendung an. Sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauer niederreißen und deine Lusthäuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Staub ins Wasser werfen. Ich bin überzeugt, als Hesekiel das gesagt hat, es hat niemand geblickt. Was soll das? Was soll das? Fünftens, Tyrus soll nie mehr aufgebaut werden. Und sechstens, von Tyrus soll jede Spur verwischt werden. Hesekiel 26, Vers 21. Schon im Jahr 585 vor Christus, also bereits ein Jahr nach der Prophezeiung, stürmte Nebukadnezar der Zweite, er stürmte Tyrus, dass er eine verlockende Beute war. Die Stadt, die also da in Nordafrika am Fuß des Libanonsgebirge, hatte den besten Hafen vom ganzen östlichen Mittelmeerraum. Und nach 13-jähriger Belagerung, 573 vor Christus, da eroberte und plünderte Nebukadnezar Alt-Tyrus. Damit kam Tyrus zum Neubabylonischen Reich unter Nebukadnezar II. 539 dann eroberte dann Kyros das Babylonische Reich. Und es wurde zum Persischen Reich. Kyros war ja ein Perser. Kam also Tyrus unter persische Herrschaft. Also der Zweite, der jetzt Tyrus erobert hat. Der Punkt 1 und der Punkt 3 der eben genannten Prophetie wird damit eigentlich erfüllt. Die Reste der einstigen Metropole, die Ruinen der Stadt, die existierte noch. Und dann passiert Folgendes, liebe Freunde, ein Vierteljahrtausend später, also 250 Jahre später, da können wir uns sicher noch an den Geschichtsunterricht erinnern. 333 bei Issus Keilerei, Alexander der Große, da machte er seinen Feldzug. Und im Jahr, also da hat ja bei Issus der Alexander über den Perserkönig Darius der Dritte gesiegt. Der Zugang war jetzt frei. Inzwischen hat man Neu-Tyrus aufgebaut, hier auf der Insel. Also im Alt-Tyrus hat es nur noch Ruinen gegeben, Trümmern, aber hier wieder blühende Handelsstadt Neu-Tyrus. Und jetzt steht Alexander der Große hier in Alt-Tyrus, schaut auf die Insel, die jetzt als uneinnehmbar galt. Wie erfüllt sich jetzt die Prophetie, liebe Freunde? Jetzt mache ich noch so ein Blatt drauf. Der Alexander der Große machte Folgendes. Das war einzigartig in der Kriegsgeschichte der Welt. Er nahm die Ruinen von Alt-Tyrus, warf sie ins Meer und baute einen 60 Meter breiten Damm auf die Insel. Der sogenannte Damm Alexanders des Großen. Die Ruinen, die Trümmer reichten nicht aus. Dann hob er viel Sand, viel Schutt noch ab. Genau wie wir es gehört haben bei Hesekiel. Die Trümmer und die Steine und der Sand warf er ins Meer. Er baute einen Damm, 60 Meter breit, fast einen Kilometer lang und mit so fahrbaren Schutzschilden, sogenannte Schildkröten, wurde der dann gesichert Und das war auch einmaliges in der Kriegsgeschichte. Die, ich weiß nicht, ob ihr diese Helleponen kennt, das waren so Geschütztürme. Und die, da baute der Alexander Große, hatten 20 Stockwerke. Also die höchste Plattform waren 50 Meter über der Erde. Und mit denen ist er unaufhaltsam dann über den Damm gefahren und eben 50 Meter hoch, das hat über die höchste Stadtmauer natürlich geragt. Und durch diese Helleponen nach siebenmonatiger Vorbereitung hat dann Alexander der Große das Neu-Tyrus eingenommen. Dem war dann nicht mehr zu widerstehen. Die anderen Städte, erschreckt, haben sich ergeben, bis auf Gaza, und die hat er dann noch 2 Monate später eingenommen. So war dann der Weg nach Ägypten frei. Und heute, liebe Freunde, nach ca. 2500 Jahren, ist der Platz von Altyrus, der einzigen Metropole des Altertums, immer noch ein geeigneter Ort für eine Stadt. Aber die ist niemals wieder aufgebaut worden. So wie Hesekiel voraussagt, nun Fischer ihre Netze dort aufhängen zum Trocknen. Eigentlich wäre das eine Riesenherausforderung für jeden Atheisten. Ihr könnt doch einfach Tyrus wieder aufbauen. Und Gott sagt, sie wird nie wieder aufgebaut werden. Und diese Herausforderung hat sich bisher jetzt auch noch niemand gestellt. Detaillierte Vorhersagen. Inzwischen ist es so, dass durch den Damm Alexanders des Großen, da ist Schwemmsand, Sand immer angeschwemmt worden, und inzwischen ist es eine Halbinsel. Deshalb diese gestrichelte Linie hier. Jetzt ist dieses zerstörte Neu-Tyrus, das ist nur noch eine Halbinsel, keine Ganzinsel mehr. Erinnert uns das nicht, was Nikodemus sagte in Johannes 3, Vers 2? Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Liebe Freunde, die biblische Prophetie, wenn man sich damit beschäftigt, ich möchte sagen, die ist über jeden Zweifel erhaben. Professor Gitt ist ein Informatiker von der Bundesanstalt in Braunschweig. Und er hat gesagt, man soll einfach eine normale Wahrscheinlichkeitsrechnung mal nehmen. Nehmen wir diese 330 Prophezeiungen auf Jesus hin. Dass man Nägel durch seine Hände schlägt. Die Art der Kreuzigung hat es damals, als Jesaja das vorhergesagt hat, noch gar nicht gegeben. Das haben erst die Römer eingeführt. Dass er mit 30 Silberlinge verraten wird. Dass er in Bethlehem geboren wird. Dass es Grab bei einem Reichen finden wird. Und so weiter und so fort. Dass er aus Ägypten gerufen wird, der Sohn Gottes. Und wird das mal ausrechnet. Schreibt Zahlen mal dahin. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas Zufall sein kann? Also es sind 330 erfüllte messianische Prophezeiungen. Und er rechnet aus, wenn die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Sohn nur 50 zu 1 wäre, Entschuldigung, wenn die Wahrscheinlichkeit nur 1 zu 2 wäre, ja, also es kann oder es kann nicht sein, obwohl die Vorhersage viel detaillierter, ja, Kreuzigung. Also bei 1 zu 2 wäre es, das ist ein Zentimeter-Vertan, müsste ich überlegen. Nee, bei 1 zu 2, das hat er nicht ausgerechnet. Erstmal, das ist viel detailliert. Schon bei der Wahrscheinlichkeit 50 zu 1, wäre es die Wahrscheinlichkeit, 1125 mal 10 hoch 15. Ich kann euch die Zahlen nur mal sagen, was 10 hoch 15. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 330, also wenn 50 nur eingebrochen wären, wäre es die Wahrscheinlichkeit.
Und dass 330 Zufall sind, ergibt eine Wahrscheinlichkeit nach der normalen Wahrscheinlichkeitsrechnung von 1 zu 2,187 mal 10 hoch 99. Wer kann mir die Zahl sagen? 10 hoch 99. Also 10 mit 99 Nullen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Nur zum Vergleich, man schätzt unser Universum, unsere Lichtstraße auf 5 Milliarden Lichtjahre, also das bekannte Universum. Und das hat 10 hoch 80 Elektronen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, ist 10 hoch 99. Das sind unheimliche Zahlen, ja? Das sind unheimliche Zahlen. Aber wenn einer sagt, 330 Prophezeiungen, das ist halt Zufall. Es war halt zufällig in Bethlehem. Er kam zufällig aus Nazareth. Jeder, der das mal erforscht und eine normale Wahrscheinlichkeitsrechnung da dazu nimmt, der sieht, sie ist quasi unendlich, dass das Zufall ist oder gleich null. Man kann wissen, Gottes Wort ist von Gott inspiriert, weil er nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Das ist biblische Prophetie. Wenn wir Untergang von Babylon noch betrachten, andere Vorhersagen, es ist faszinierend. Aber ich glaube, dass Gott das in sein Wort nicht deshalb gelegt hat, um irgendwelche Neugierde einfach zu befriedigen, sondern um uns zu sagen, schau, das ist zuverlässig. Das ist absolut zuverlässig. Absolut zuverlässig. Und ich hoffe, dass ich dadurch, liebe Freunde, so etwas der Kreis schließt. Von gestern Abend und gestern Morgen und heute Abend. Ich möchte hier bewusst einen Schnitt machen. Aber mit der Frage jetzt noch fortfahren, was heißt jetzt das für uns persönlich und unsere persönliche Verantwortung? Der Hellraumprojektor können wir ausmachen, lieber Peter, danke. Was heißt es jetzt? Was gibt uns das jetzt in der Praxis auch für einen Hinweis? Also ich weiß, ich kann Gottes Wort vertrauen. Auf der anderen Seite sind diese Anfechtungen da, von denen wir gerade heute Morgen sehr intensiv gesprochen haben. Und es gibt, liebe Freunde, ein schönes Bild, das wir alle kennen. Eine schöne Geschichte vom Petrus, der im Gefängnis gesessen ist. Die Apostelgeschichte berichtet uns drüber. Ich denke, ich brauche es gar nicht vorlesen. Es ist uns bekannt. Er sitzt im Gefängnis und nehmt doch das einfach mal sinnbildlich, diese Geschichte. Und da verwirken sich die drei verschiedenen Prinzipien oder die verschiedenen Aspekte, die wir jetzt gestern und heute Morgen miteinander bewegt haben. Du kannst es vergleichen, jeder von uns ist vielleicht in Situationen, da fühlt er sich wie im Gefängnis. Und er fragt sich, wie komme ich da wieder raus? Peter hat ja heute Morgen auch ein Zeugnis noch gegeben, wie es ihm ergangen ist. Obwohl gläubig, trotzdem noch gebunden sein, noch diktiert von anderen Dingen. Ich glaube, das können wir alle, dass so Sehnsucht oft da ist nach Freiheit. Und wie soll ich jetzt vorgehen? Wie soll ich vorgehen? Wäre nicht doch eine Hypnosetherapie das Beste, dass ich endlich vom Klimmstängel wegkomme? Oder dass ich meine Angst überwinden kann? Was geschah mit diesem Petrus, liebe Freunde? Ein Engel Gottes kam in die Gefängniszelle. Petrus hatte Geborgenheit im Herrn, denn er sollte am nächsten Tag hingerichtet werden. Aber es heißt, er schlief. Also ob ich am Tag vor meiner Hinrichtung schlafen könnte, bezweifle ich sehr. Und die Gemeinde hat gebetet. Petrus hat geschlafen, die Gemeinde hat gebetet. Aber jetzt kommt ein Engel Gottes, der haut Petrus in die Seite und sagt, Petrus, zieh die Schuhe an, Mantel um, gürte dich, komm, wir gehen. Ein Engel ist ein Sprachrohr Gottes. Dir wird vermutlich kein Engel erscheinen, sondern dieses göttlich inspirierte Wort ergeht an dich. Wenn du also in der Bibel liest, dann redet Gott zu dir. Dann hast du hier ein Sprachrohr Gottes. Und eben haben wir noch geklärt, dass das absolut zuverlässig ist. Da kannst du drauf gehen. Und das Wort spricht jetzt: Steh auf, zieh Schuhe an, gürte dich, Mantel um, komm, wir gehen. Liebe Freunde, worauf ich raus will, die Befreiung des Petrus konnte nur deshalb geschehen, weil Petrus das, was er jetzt hörte, dem war er gehorsam. Und nur so geschieht Befreiung. Er hat den ganzen Befreiungsplan nicht zuerst dargelegt bekommen. Und wisst ihr, da haben wir ja unsere Schwierigkeiten, nicht wahr? Also Petrus hat nicht gesagt, ja, du bist doch der Engel hier, mein Schuh, binde sie mir mal. Sondern das, was Petrus selbst hat tun können, das hat er tun müssen. Das hat ihm der Engel nicht abgenommen. Mal eine Frage, wäre denn der Engel nicht dazu imstande gewesen, den Petrus einfach zu schnappen und auf seinen engen Flügeln wutsch und draußen ist er aus der Stadt. So wie es beim Philippus der Fall war, einfach Entrückung, zack, ja, irgendwo anders. Für Gott kein Problem. Und ich denke, wir beten auch oft, oh Gott, du so ein Wunder, ja, hol mich doch einfach raus, ich kann da nicht mehr. Und dann sind wir von Gott enttäuscht, weil er unsere Gebete nicht so erhöht, wie wir das erwarten. Wir erwarten, dass Gott sagt, und zack, jetzt ist das Problem gelöst. Ja, hast mit der Mühe, zack, jetzt ist es weg. Jetzt bist du raus aus dem Gefängnis. Aber ich kann dir garantieren, dass normalerweise Gottes Weg eher der ist, den er mit dem Petrus aus dem Gefängnis heraus gegangen ist. Nämlich, er gibt durch sein Sprachrohr, durch sein Wort Hinweise. Jetzt steh mal auf. Jetzt zieh mal die Schuhe an. Jetzt häng mal den Mantel um. Jetzt gürte dich. Und die Dinge, die du von Gottes Wort liest, erkennst, kleine Schritte, die tust. Mehr brauchst du nicht. Petrus hätte doch sagen können, ja, liebe Engel, draußen stehen Wachen vor der Tür. Petrus war einer zum Tod verurteilten. Und diese Soldaten, diese römischen Soldaten, das waren erstens mal kampferprobte Männer und die haben so einen Gefangenen bewacht, quasi unter Lebensgefahr. Wenn er ihnen entwischt ist, sind sie selber drankommen. Ja, das waren also nicht so zwei kleine Italiener, sondern kampferprobte Römer. Und Petrus hätte mit Recht sagen können, ja du, wenn ich da rausgehe, gegen die habe ich keine Chance. Die stehen vor der Tür. Morgen wäre es sowieso hingerichtet und Applaus auch kann ich mir noch ersparen. Und so denken wir oft. Ich stehe erst gar nicht auf. Gott tut das Wunder nicht. Also bleibe ich in meiner Gefängniszelle liegen. Lass mich noch einmal gucken durchs Gitter. Nee, sie stehen immer noch dort. Oh Gott, tu doch einmal die Wachen weg. Und Gott, wenn die Wachen wegnimmst, dann bin ich bereit, Tür rauszugehen. Und Gott sagt, nee, tu nur das, was ich dir geheißen habe. Und für mehr brauchst du dich nicht zu sorgen. Und unser Problem ist, und deshalb bleiben wir oft in unseren Gefängnissen verhaften, dass wir nicht aufstehen, dass wir nicht das tun, was wir selbst tun könnten. Und jetzt erleben wir nämlich das andere nicht. Denn was hat Petrus erlebt? Als er gehorsam war, das, was ihm der Engel gesagt hat, das hat er getan. Und er ist raus und es hieß, die Augen waren gehalten, sie sahen ihn nicht. Das hat Petrus nicht tun können. Die Wachen haben der Petrus nicht gesehen. Haben einfach nicht gesehen. Das kannst du nicht tun. Aber das ist dem Petrus vorher nicht gesagt worden, liebe Freunde. Der Engel hat nicht gesagt, komm, folg mir nach und weiß, die Wachen sind in Blindheit geschlagen. Das ist so mein Plan. Und so handelt Gott oft an uns, liebe Freunde. Er möchte nur Glaubensgehorsam oder nur Vertrauen, weil dieses Wort göttlich inspiriert ist. Stellt euch vor, der Himmel und Erde erschaffen hat, der hat uns das geschenkt. Und jetzt lese ich was, was mein Herz berührt. Und ich weiß, soll ich einen Schritt tun. Und das Beste, was ich meinem Leben antun kann, ist, diesen Schritt zu tun. Gott überfordert mich nämlich nicht. Das, was ich tun kann, das soll ich tun. Und was ich nicht tun kann, das tut Gott. Aber erst dann. Es gab ja noch ein Problem. Und es heißt dann, und sie kamen an das eherne Tor, das zur Stadt führte. Also das Gefängnis hatte noch eine Mauer, Gefängnismauer. Und da war ehernes Tor. Ein Eisentor, ein Erztor. Da hätte Petrus auch sagen können, du, also, da habe ich eh keine Chance. Dann fangen sie mich wieder ein und dann geht mir schlecht. Und wenn ich mich da dagegen werfe, aus dem Schlüsselbeinbruch, andere Frucht gibt es dann nicht. Er hätte recht gehabt, aus seiner Sicht. Und interessant ist, als Petrus geschaut hat, heißt auch nicht, und er sah schon die offene Tür. Und jetzt nichts wie Beine unter den Arm und durch und draußen ist er. Sondern es heißt, und als sie an das ehene Tor kamen, das zur Stadt führte, da öffnete es sich von selbst. Liebe Freunde, Gott hat seinen Einsatz noch nie verschlafen. Gottes Timing ist perfekt. Wenn wir das tun, was wir tun können, sollen wir tun. Und dann tut Gott das, was wir nicht tun können. Und machen wir nicht den Fehler, dass wir einfach sitzen bleiben an unserer Gefängniszelle. Natürlich haben wir recht, wenn wir sagen, Römer sind da, Wachen sind da, da habe ich keine Chance, geschlossene Tür ist da. Wie viel lassen sich da auch einer klaren Hingabe hindern? Ach, wenn ich konsequent Jesus nachfolgen würde. Und er hat mir so aufs Herz gelegt, was weiß ich, auch ein evangelistisches Büchle mal einem Nachbar zu geben, der immer so grandig ist. Ach, wenn ich das mache, dann geschieht das. Erstens, zweitens, drittens. Weil wir ja in die Zukunft schauen können. Ja, wissen wir ja immer, was geschieht. Und wenn ich zu meinem Mann lieb bin, dann nutzt er mich nur aus. Und wenn ich zu meinen Kindern lieb bin, dann trampelt sie mir auf den Nerven rum. Und deshalb bewege ich mich gar nicht. Deshalb kann ich das nicht erfahren, was Petrus erfahren hat. Petrus ist rausgekommen auf dem Gefängnis. Und das heißt Vertrauen, das heißt Glaubensgehorsam. Kein blinder Gehorsam, sondern im Vertrauen, weil ich weiß, da ist einer, der redet als lebendiger Gott zu mir und der meint es gut mit mir. Der meint es gut mit mir. Und letztlich, auch bei diesem Thema, liebe Freunde, mündet alles wieder in diese Frage letztlich des Vertrauens. Und ich bin überzeugt, dass Gott bei uns allen so Situationen zulässt, wo wir dieses Vertrauen halt auch trainieren können. Denn wenn einer 3 Wochen lang mal den Armengips hat und sagt, jetzt soll er so eine Kiste hochheben, der kann es nicht. Warum? Hat Muskeln, hat er schwer abgenommen. Was muss der machen? Er kann nicht beten. Hä? Schenk mir jetzt so Schwarzeneggermuskeln, jetzt kann ich das. Er muss trainieren. Ich sehe den Physiotherapeut. Training, und das gibt Muskeln. Wenn ich im Vertrauen zu schwach bin, dann kann ich Gott bitten, Herr, gib mir Gelegenheit zu trainieren. Und liebe Freunde, ich gebe euch jetzt auch eine Verheißung. Wenn ihr wenig Gebetserhörung erlebt, ich sage euch ein Gebet, das erhört Gott in kurzer Zeit. Bittet ihn mal, dass er Anfechtungen und Unannehmlichkeiten zulässt, wo ihr Vertrauen trainieren könnt. Innerhalb weniger Wochen habt ihr so Situationen, garantiere ich euch. Dieses Gebet erhört er, wo ihr Vertrauen lernen könnt. Ja, schickt euch gerade deftige Anfechtung. Sagt so, jetzt trainier mal. Jetzt trainier mal. Und, liebe Freunde, wir müssen hier, wenn wir diese Sachen miteinander bewegen, gerade wie diese unsichtbare Welt, wie die in unsere sichtbare Welt auch hineinwirkt, ich denke, vielleicht klappt es mit dem Vertrauen oft nicht, weil wir schlicht und einfach, ich will niemandem zu nahe treten, aber dazu hochmütig sind. Wir weinen, wir blicken's. Dabei lasst es mich sagen, wir blicken's überhaupt nicht. Und da lässt Gott in unserem Leben Unannehmlichkeit zu und Leid zu und schwierige Situationen. Und da fangen wir an, seine Liebe zu zweifeln. Das kann doch nicht mehr vertrauen. Ich habe mich kürzlich mal mit einem Förster unterhalten, der sich gut auskennt mit Fallen und so weiter und so fort. Und da hat mir erzählt, in den USA, da gibt es so ganz eklige Fallen für Waschbären. Die Waschbären, die kennt ihr sicher vom Zoo, sind so putzige Tierchen, gell? Aber, ich glaube, bei uns gibt es die gar nicht auf freier Wildbahn. In den USA rennen die also frei rum und machen viel von der Ernte oft kaputt. Und dann gibt es so Waschbärenfallen. Und man erzählt auch von Freundin, die er hat, da in den USA, und die findet aber die Waschbären so niedlich, die bringt es nicht übers Herz, so einen dann zu töten. Und dann war halt auch der Fall, und der war für mich symptomatisch, da hat gedacht, ja, das stimmt, da meint's, also eine nette junge Frau mit so einem Waschbär gut. und sie möchte den befreien. Aber wisst ihr, was für ein Problem das die gehabt hat? Die hat an den Waschbär nicht dran können. Der hat um sich gebissen, weil er gemeint hat, die möchte ihn jetzt töten. Und ich denke, hier sind wir oft wie so ein Waschbär. Da kommt Gott auf uns zu. Überzeugt, was jetzt auf uns zukommt, da muss ich mich wehren dagegen. Ja? Da muss ich um mich schlagen und um mich beißen. Und wenn jetzt diese Frau noch ein Gewehr nimmt und auf mich anlegt, also auf den Waschbär anlegt, jetzt sind wir total davon überzeugt, die will mich jetzt zugrunde richten. Jetzt schießt sie eine Beruhigungsspritze ab, damit der Waschbär zur Ruhe kommt. Dann hat man noch was Interessantes erzählt, wenn man die Falle löst, dann muss man die Falle erst ein bisschen zudrücken und dann geht sie auf. Da dachte ich oft, Mensch, den Druck kenne ich. Ja? Gott muss auch bei mir oft mal ein bisschen zudrücken. Aber dann schreie ich, denke, was machst du jetzt mit mir? Dabei muss er zudrücken, damit die Falle aufgeht. Für mich war es sehr symptomatisch. Letztlich ist nur eine Frage des Vertrauens, liebe Freunde. Wir blicken es an der Falle nicht, wir blicken es an der Prophetie nicht. Wir sind kurzsichtig. Lass uns das doch eingestehen. Und der uns so lieb hat, dass er selbst Mensch wurde und für uns ans Kreuz geht, um dafür mich zu sühnen, für meine Schuld zu sterben. Wenn mich einer so liebt, muss ich doch keinen Zweifel haben, dass es gut mit mir meint. Und deshalb kann ich froh sagen, ja, Vater. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, denn du hast den großen Durchblick. Du kannst in die Zukunft schauen, ich nicht. Und was jetzt passiert? Ja, ich verstehe es nicht. Und liebe Freunde, ich glaube, es gibt Situationen, da können wir wirklich nur sagen, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das ist eine Willensentscheidung. Und deshalb gehe ich Schritte wie der Petrus. Und dann werde ich diese Wunde auch erleben. Dann sind die Römer kein Problem mehr und der Stadttor ist kein Problem mehr. Denn es öffnet sich von selbst. Aber erst wenn ich davor stehe, erst wenn der Zeitpunkt da ist. Und das muss ich euch gestehen, also unser Gott hat oftmals eine unheimliche Geduld.